Hallo und willkommen zurück bei Halb 10, ein neuer Podcast, also fast neuer Podcast für eine neue Politik. Mein Name ist Steve Hudson und heute war ein ganz spannendes Thema. Oh, wie schön ist Panama. Es sind 3 Jahre her, dass wir von den Enthüllungen des Panama Papers ja gehört haben. Und heute haben wir bei uns 2 junge linke Ökonomen, die sich diesem wahnsinnigen Thema gewidmet haben. Das sind Stefan Herwig, hallo Stefan, und Carmen Giovannazzi. Und ihr beide, ihr recherchiert alles nach zum Thema Steuer, EU-Besteuerung, aber auch Steueroasen, Schattenfinanzen, Geldwäsche, Haifische in Nadelstreifenanzug und so weiter, ja? Aber ich hoffe, ihr habt noch keine großen Stücke aus euren Beinen da gerissen bekommen von den Haifischen. Erzählt mal, was haben wir jetzt gelernt? Was wurde 2016 aufgedeckt bei den Panama Papers?
Also die Panama Papers waren ja nicht das erste große Steuerleak, aber das erste, was eigentlich weltweit berichtet wurde, wo unglaublich viele Journalisten 1 Jahr lang zusammen diese riesigen Datenmengen ausgewertet haben, die von der Kanzlei Mossack Fonseca aus Panama stammten. Das muss man sich so vorstellen, die haben über einen Whistleblower bekommen letztlich die ganzen Geschäftsunterlagen aus 40 Jahren dieser Kanzlei, dieser Rechtsanwaltskanzlei, E-Mails, Vertragsdaten, die Kontakte zwischen der Kanzlei und den Kunden. Und das haben über 100 Journalisten weltweit gemeinsam aufbereitet und sind dann am 3. April 2016 damit rausgegangen. Und das ist natürlich eingeschlagen wie eine Bombe. Und es ging um viele Aspekte von Finanzkriminalität. Es ging um ganz profane Steuerhinterziehung. Es ging aber auch um schwere Straftaten wie Drogenhandel, Menschenhandel, Geldwäsche, all das wird letztlich abgedeckt durch die Briefkastenfirmen, die diese Kanzlei Mossack Fonseca aus Panama angeboten hat.
Und warum ausgerechnet Panama?
Das ist eine gute Frage und es ist auch nicht nur Panama. Wie ja sicherlich viele schon gehört haben beim Thema Steueroasen, gibt es viele Länder, die da mit an Bord sind, die da eine gewisse Rolle einnehmen. In dem Fall war es Panama, weil eben das Leak, der Whistleblower, der sich an die Süddeutsche Zeitung ursprünglich gewandt hatte, weil das von dieser panamaischen Firma kam. Die ist im Übrigen auch bei weitem nicht die größte Firma weltweit, die solche Dienstleistungen anbietet, sondern letztlich, was wir gesehen haben, was die Öffentlichkeit gesehen hat, ist einfach ein kleiner Einblick in diese gesamte Welt der Steueroasen und der Schattenfinanzplätze. Panama ist eine gute Adresse, weil dort letztlich niemand so genau nachfragt, wenn man eine Briefkastenfirma aufmacht, weil man eigentlich in Deutschland oder in anderen Ländern, wenn man eine Firma eröffnet, angeben muss, wem diese Firma gehört. Und in Panama wurde das eben nicht so genau nachgeprüft und da konnte man auch schon mal die Großmutter oder die Tante eines Firmenmitarbeiters von Mossack Fonseca angeben, statt meinetwegen des Millionärs aus Hamburg, der nicht wollte, dass sein Name in diesen Unterlagen steht.
Und das scheint wirklich das Ding zu sein, dass man mit dieser Anonymität, das sind keine öffentlichen Handelsregistern oder so, dass man sich schützen kann, weil da kam die Frage auf, also ich weiß noch damals, die Süddeutsche Zeitung war so ein bisschen so bürgerlich und zurück. Also da ist nur ein Verdachtsmoment, aber warum sonst will man solche Offshore-Konten einrichten?
Genau, ja, du hast völlig recht. Die Journalisten haben natürlich immer gesagt, es ist nicht per se illegal, Briefkastenfirmen zu haben. Das stimmt auch. Die müssen sich aber natürlich auch rechtlich schützen, um sich nicht anklagbar zu machen. Wir hatten in Berlin hier, unabhängig von den Panama Papers, im letzten Sommer eine große Recherche zur Geldwäsche der Berliner Zeitung. Die sind dann verklagt worden und presserechtlich und mussten eine Geschichte, die eigentlich wahrscheinlich zu 99,9% wahr war, aus dem Internet nehmen, weil eben sie ein bisschen zu forsch die ganzen Sachen bewertet haben. Und deswegen war natürlich die Berichterstattung immer vorsichtig. Nichtsdestotrotz, du hast völlig recht, es gibt eigentlich kaum, sage ich mal, allgemeinverständliche Gründe, warum man sein Geld auf einer Karibikinsel parken möchte. Manche Leute sagen dann noch, gut, es geht um Erbschaften und man will sein eines Familienmitglied enterben und versteckt es davor und so weiter. Aber letztlich sind das alles Probleme so der Top 1%. Und die Fälle, die Journalisten nachgezeichnet haben, haben ja ganz klar gezeigt, um was es eigentlich ging. Also es ging darum, Steuern nicht zu zahlen. Es ging darum, nicht wie wir alle die öffentliche Infrastruktur zu finanzieren, die jeder gesunde Staat braucht. Und es ging darum, Straftaten zu vertuschen und quasi dem Rechtsstaat nicht die Möglichkeit zu geben, Sachen wie Drogen- oder Waffenhandel aufzudecken.
Das war so damals diese Riesendatenmenge, so 2,6 Terabyte, 2600 Gigabyte, ich weiß nicht, und ich weiß noch damals, es wurde sehr gefeiert, aber im Grunde, man konnte nur stichprobenartig nach Personen des öffentlichen Lebens nachprüfen. Und das wurde nicht an die Staatsanwaltschaft zum Beispiel übergegeben. Also was ist seitdem passiert? Wie viel Geld ist zurückgeholt worden?
Genau, du hast recht. Die Journalisten haben gesagt, aus Berufsethos, wir kooperieren nicht mit dem Staat. Das ist auch völlig verständlich. Nichtsdestotrotz ist viel passiert, weil natürlich einiges an Material öffentlich gemacht wurde, weil natürlich die Steuerbehörden überall auf der Welt mit dem Anfangsverdacht, der durch die Berichterstattung dann generiert wurde, nachfragen konnten, die Leute bei den Leuten Razzien machen konnten, bei den Banken Razzien machen konnten. Insofern ist schon einiges passiert. Man muss auch sagen, in Deutschland, das Bundeskriminalamt hat sich selber als einzige Behörde auf der Welt den gesamten Datensatz der Panama Papers besorgt. Die haben also auch, es ist nicht klar, durch welche Quelle genau, aber die haben sich auch die ganzen Daten besorgt und haben das jetzt angefangen zu analysieren, waren auch anfangs damit völlig überfordert, aber haben auch an andere Staaten dann Daten abgegeben, damit die ermitteln können. Und der Aufmacher gestern am Jahrestag war gewesen, 1 Milliarde wurde jetzt wieder für die öffentlichen Kassen zurückgeholt. Das ist super. Das ist aber natürlich auch nur ein ganz kleiner Teil dessen, was insgesamt in den Steueroasen weltweit steckt. Insofern bleibt enorm viel zu tun.
Also um einfach ein Gefühl für den Ausmaß von Steuerhinterziehung oder Gelder, die sich überhaupt nicht mehr überhaupt irgendwann so existieren, nur in diesen Steueroasen. Wie viel Geld ist mittlerweile offshore, also nicht mehr in, sage ich mal, den normalen Wirtschaftssystemen registriert?
Auch das wissen wir eigentlich gar nicht genau, weil es ist ja versteckt. Das Gute ist, durch die ganzen Leaks gibt es viel mehr Aufmerksamkeit. Es gibt mittlerweile auch viele Forscher und Forscherinnen, die sich damit mehr beschäftigen, neben den Journalistinnen. Und es gibt viele verschiedene Schätzungen, auch von, sage ich mal, eher Mainstream-Institutionen wie dem Internationalen Währungsfonds, der sagt, die Staaten verlieren ungefähr 500 Milliarden Euro im Jahr durch diese Steuertricks. Es gibt andere Leute, die sagen, es ist noch viel mehr. Was auf jeden Fall klar ist, es ist ziemlich viel Geld. In Deutschland alleine ist es sicherlich ein zweistelliger Milliardenbetrag jedes Jahr, mit dem man gut Brücken sanieren, Schulen bauen und Pflegekräfte einstellen könnte. Wie du eben schon gesagt hast, es geht um Anonymität und es geht darum, sich letztlich dem Rechtssystem zu entziehen, das eigentlich für alle Menschen gilt. Und dementsprechend kennen wir den Umfang nicht genau. Wir wissen eigentlich, dass es durch verschiedenste Schätzungen, dass es sich um sehr, sehr viel Geld handelt. Und dass sich durch die Leaks auch nichts, sage ich mal, im Grundsatz geändert hat. Es gibt mehr Druck und es gibt natürlich Ausweichmöglichkeiten dann in andere Steueroasen, aber es ist nicht so, dass wir jetzt auf einmal hunderte Milliarden zusätzlich eingenommen hätten und Steuerhinterziehung kein Problem mehr wäre.
Ja, also wenn es 500 Milliarden im Jahr sind und wir haben von diesem Panama Papers, der größte Leak aller Zeiten, 1 Milliarde zurückgeholt von 35 Jahre Tätigkeit oder 40 Jahre Tätigkeit von diesem Anwaltskanzlei, dann ist es noch, noch nicht so viel Fortschritt, aber vielleicht ist mittlerweile der öffentliche Druck da. In dem Zusammenhang,
die öffentliche Debatte darum hat sich aber auf jeden Fall verstärkt und die vielen Leaks, die wir bekommen haben, zeigen uns einfach, dass Dinge ins Rollen kommen. Also die Diskussionen, die wir jetzt haben über aktuelle Besteuerung und so weiter, die greifen das auch auf und das ist schon ein Fortschritt. Also auch wenn die Summen, die wir zurückgeholt haben, noch nicht die Ausmaße haben, die sie haben müssten, können wir doch sagen, dass die internationale Zusammenarbeit sich verbessert hat, dass Steuerthemen viel präsenter sind, auch bei Leuten, die eigentlich sich gar nicht mit der komplexen Materie beschäftigen. Und das ist auf jeden Fall ein Fortschritt. Da Hut ab an die Journalisten, die so viel tolle Arbeit geleistet haben.
Also ich finde, also überhaupt dieses Gerechtigkeitsgefühl ist so verletzt. Also als ich jung war, dann man hat immer gehört, ach ja, die Reichen, die sind da, weil sie sich wirklich das hart erarbeitet haben und so, auch wenn es wirklich nachweislich nicht stimmte. Aber heute ist mittlerweile, daran glaubt keiner mehr. Die Reichen sind diejenigen, die am besten klauen, fast. Aber lass uns dann zurück zum Thema kommen, weil wir hatten vor den Panama Papers hatten wir in LuxLeaks mit Jean-Claude Juncker, unser Kommissionspräsident, der anscheinend in der Luxemburg sehr effizient so Steueroase gemacht hat. Danach kam auch noch brisanter vielleicht sogar Cum-X, Cum-Cum, Cum-Fake. Ich werde mittlerweile, ich komme nicht nach. Carmen, erzähl mal, was war das alles? Ich habe die Phrase gehört, der größte Steuerraub in der Geschichte Deutschlands. Kannst du es kurz mal erklären?
Ja, genau. Also als größter Steuerraub wurde das Vorgehen um Cum-Ex von dem Steuerprofessor, Finanzwissenschaftler Christoph Spengel von der Universität Mannheim bezeichnet. Ja, wovon wir sprechen, also ist eigentlich von einer sehr geschickten Zusammenarbeit von Anwälten, Bankern, Händlern und Investoren, die mit sehr viel krimineller Energie ein Geschäftsmodell entwickelt haben, ja, was Dividende da erzielt, Rendite da erzielt, wo keine sein dürfte, denn die Gewinne bei Cum-Ex, Cum-Cum und Cum-Fake bestehen aus Steuergeldern. Und man bezeichnet es ja als Dividendenstripping. Das sind relativ komplexe Geschäfte. Es geht eigentlich um einen Handel mit Wertpapieren um den Dividendenstichtag. Und so erzielt man eine Mehrfacherstattung von der Kapitalertragssteuer. Und das hat uns schätzungsweise um 31,8 Milliarden Euro gebracht in Deutschland, aber auch andere europäische Staaten sind betroffen. Und 2017 gab es dazu eben die ersten Recherchen und die ersten Skandalveröffentlichungen. Und 2018 wurde dann nachgelegt mit einer neuen Art von Wertpapierbetrug, der da stattgefunden hat.
Und man muss sich das nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Bei den Sachen, die Carmen jetzt erwähnt hat, ist es ja nicht mal so wie bei Panama Papers, was ich beschrieben habe, dass quasi Steuern, die man eigentlich zahlen müsste, dass man die nicht zahlt, sondern zumindest bei Cum-Ex-Geschäften zieht man noch was ab, was man quasi zusätzlich, also man nimmt auch noch aus der Kasse Geld raus, anstatt nicht Geld reinzugeben. Also es ist quasi nochmal eine Spur extremer, was einfach wirklich, wie du eben auch sagtest, Steve, letztlich nur noch Diebstahl ist.
Ja, ich finde, der Norbert Walter Borjans, der ehemalige Finanzminister NRWs von der SPD, der damals die Steuer-CDs gekauft hat, der bringt es sehr gut rüber. Das ist nicht Steuerflucht oder Steuervermeidung oder Steuerhinterziehung, das ist Steuerraub. Also das berühmte Beispiel, ich bringe eine Pfandflasche zurück und ich kriege das kleine Zettelchen aus der Maschine und ich bringe das zu der Kasse im Supermarkt. Da sind Leute, die haben keine Flaschen zurückgebracht, aber die haben sich vom Fiskus Geld sozusagen zurückerstatten lassen, die ihnen niemals zugestanden hat. Also die haben wirklich sich aus der Kasse des Fiskus einfach geplündert, oder?
Ja, kann man so festhalten. Also bei Cum-Ex ist das auf jeden Fall der Fall, weil da eben eine Mehrfacherstattung einer nur einmal bezahlten Kapitalertragssteuer stattgefunden hat. Und die Schätzungen sind so, dass der Schaden da etwa bei 7,2 Milliarden Euro liegt für Deutschland. Die Schätzungen sind aber auch sehr unterschiedlich, also muss man mit Vorsicht genießen. Aber ja, also in dem Fall ist es auf jeden Fall so. Bei Cum-Cum haben wir den Fall, dass eben um den Dividendenstichtag das Wertpapier an eine steuerbegünstigte Einheit übertragen wird. was bedeutet, dass eben weniger Kapitalertragssteuer bezahlt wird, beziehungsweise mehr zurückerstattet wird als eigentlich zulässig. Und ja, Stefan hat richtig gesagt, dass das echt ein ganz neues Format ist. Also zu sagen, man macht ein Geschäftsmodell damit, Steuergelder abzuschöpfen. Und Norbert Walter Borjans, den du ja auch gerade schon genannt hast, der hat ein gutes Beispiel gemacht, nämlich, dass wir das Problem auch haben, dass ja, man einfach diesen Steuerraub so schwer verständlich machen kann in der Öffentlichkeit, weil es dafür kein Bild gibt. Also wir sehen nicht, wenn uns Steuergelder weggenommen werden. Und ja, also wenn irgendwo eine Bombe einschlägt, kann man das sehen, aber man kann eben nicht sehen, wenn uns dieses Geld ja, so klammheimlich aus den Taschen gezogen wird oder dem Staat. Genau, also das ist skandalös.
Aber wer das sehen müsste, ist natürlich das Finanzamt, weil die überweisen diese enormen Summen an diese Finanzfirmen. Was machen sie, um jetzt das Geld zurückzuholen? Also da stand auch diese Zahl im Raum, dass die das jahrelang gewusst haben und haben trotzdem laufen lassen. Stimmt das?
Naja, dass Finanzämter das gewusst haben, da würde ich nicht zustimmen. Was auf jeden Fall so ist, ist, dass die Finanzämter nicht über IT-Systeme verfügen, die etwa eine Rückführung auf das Wertpapier, über welches die Kapitalertragssteuererstattung stattgefunden hat, vorzunehmen, sondern die Kapitalertragssteuern werden häufig pauschal erstattet oder in Sammelanträgen verarbeitet. Und das heißt, dass man eigentlich nicht weiß, ob für ein gewisses Wertpapier, für das eine Erstattung vorgenommen wird, auch wirklich eine Steuer bezahlt worden ist. Also das ist ein IT-Problem und beim Bundeszentralamt für Steuern wird jetzt hoffentlich auch mit Druck von links daran gearbeitet, diese Systeme zu verbessern. Aber grundsätzlich kann man sagen, dass nur durch eigentlich findige Personen, die in diesen Ämtern gearbeitet haben, einerseits diese Skandale aufgepoppt sind und andererseits durch ja, das mutige Einschreiten von Personen wie Eckhard Seidt, der ja, sich als Informant an die Staatsanwaltschaften, an die Staatsanwaltschaft Köln gewendet hat, die eben jetzt ermittelt. Und ja, wir sprechen gerade von bereits 418 Verdachtsfällen mit einem Volumen von 5,7 Milliarden Euro, die da bearbeitet werden, etwa 200 Beschuldigte. Das ist schon enorm und ja, weltweit ermitteln sogar in 14 Ländern verschiedene Staatsanwaltschaften gegen eben diese Skandale.
Und ich finde es gut, dass, noch kurz um das zu ergänzen, dass kam auch eine Lanze bricht für die sozusagen emsigen und aufrichtigen Finanzbeamten in Deutschland, von denen viele versuchen natürlich ihren Job gut zu machen. Aber wo du recht hast, Steve, ist, dass auf der politischen Ebene die Möglichkeit zu diesen Betrügereien von Cum-Ex etc., die war viel früher bekannt. Das Finanzministerium, es gab schon in den 90er Jahren Leute, die davor gewarnt haben. Das Finanzministerium hier in Berlin wusste spätestens seit Anfang der 2000er Jahre um das Problem. Und man hat sich nicht schnell genug gekümmert. Man hat Whistleblower, Leute, die Hinweise gegeben haben, man ist dem nicht nachgegangen. Man hat nur sehr schleppend überhaupt reagiert und man hat bei dem ersten Versuch, den Schaden zu reparieren, eigentlich alles noch viel schlimmer gemacht, weil man nämlich einen Textvorschlag übernommen hat, den der Bankenverband vorgeschrieben hat. Und natürlich tauscht sich das Ministerium bei der Erarbeitung komplizierter Gesetze mit den Leuten aus, die sie letztlich anwenden müssen. Aber der Untersuchungsausschuss, den der Bundestag dazu gemacht hat in den letzten Jahren, der hat schon klar festgestellt, oder zumindest die Regierungsparteien haben das nicht im Abschlussbericht stehen haben wollen, aber es wurden schon sehr viele Indizien dafür aufgebracht und in den Minderheitenvoten im Ausschuss auch dann zu Papier gebracht, dass eigentlich eine ganze Reihe an Finanzministern da auch zumindest sehr stark weggeschaut oder die Lösung des Problems nicht priorisiert haben.
Ja, und nur einen Satz noch dazu. Also ich glaube, ich würde denken, genau deshalb ist mir das wichtig, darauf hinzudeuten, dass Finanzbeamte nicht primär dafür verantwortlich zu machen sind, weil das meistens eine politische Entscheidung ist. Also es ist eine Frage der Prioritätensetzung, wie sehr man Hinweisen nachgeht, ob man sich dafür einsetzt. Und ja, da hätten Finanzminister in der Vergangenheit auf jeden Fall mehr tun können.
Und wie sehr man auch die Finanzämter vor Ort mit Personal ausstattet, mit IT ausstattet, wie sehr man einfach eine Art Waffengleichheit schafft. Man muss sich auch noch mal vor Augen halten, das gilt sowohl für Cum-Ex als auch für die ganzen anderen Geschichten. Wir haben in Deutschland nicht die Möglichkeit, Unternehmen, große Banken, die in all dem drinstecken, direkt als juristische Personen kriminell zu belangen. Wir haben kein sogenanntes Unternehmensstrafrecht, was den USA zum Beispiel bei aller berechtigten Kritik am dortigen Wirtschaftssystem geholfen hat, nach der Finanzkrise den unterschiedlichen Betrügereien viel stärker nachzugehen und viel stärkere Strafen zu verhängen. Hier müssen die Behörden immer einzelnen Angestellten dann individuelle Schuld nachweisen. Und das ist natürlich viel schwieriger. Also da hat der Staat in Deutschland auch einfach nicht die Möglichkeiten geschaffen, politisch, um diesen ganzen kriminellen Geschäften Einhalt zu gebieten.
Ja, vielleicht in dem Zusammenhang kann man wirklich das Buch von Norbert Walter empfehlen, über Steuern, kürzlich rausgekommen, weil da zeigt er wirklich, wie er vielleicht als Ausnahme unter den Finanzministern wirklich seine Steuerbehörde den Rücken gestärkt hat. Da gibt es auch institutionell Druck dagegen und vor allem vom Lobby, also der Einfluss von dem Big Four, also der Wirtschaftsprüfungsunternehmen, ist riesig in Deutschland und der Banking-Sektor. Also man würde denken, jetzt haben wir einen roten Finanzminister auf Bundesebene, aber bekanntlich ist Goldman Sachs auch mit dabei. Wie seht ihr jetzt die Bereitschaft, jetzt im Bundesfinanzministerium diese Probleme anzunehmen? Und kommt das vom eigenen Antrieb oder jetzt noch wegen dem öffentlichen Druck?
Ich würde sagen, dass der öffentliche Druck auf jeden Fall eine wahnsinnig wichtige Rolle gespielt hat. Auch der Druck der Opposition hier im Bundestag. Also ein roter Finanzminister in der Regierung hat natürlich auch Koalitionsverpflichtungen einzuhalten oder ordnet sich dem Gebot der Koalition unter. Deshalb war der Druck der Opposition wahnsinnig wichtig. Also was wir stets gefordert hatten hier im Bundestag, war etwa die Einrichtung einer Taskforce zwischen dem Bundeszentralamt für Steuern, der Bank- und Finanzaufsicht und dem Bundesministerium der Finanzen, um eben diese Fälle adäquat aufzuarbeiten und zwar mit jeglicher Expertise, die vorhanden ist in diesen Behörden. Außerdem haben wir uns auch eingesetzt für einen verbesserten Informationsaustausch, der längerfristig funktioniert. Also dass es so genannte Hotspots geben muss in den verschiedenen Institutionen und Einrichtungen, um eben den Informationsfluss da zu verbessern. Wir haben gesehen im Vorlauf zu Cum-Ex, also jetzt Ende letzten Jahres, dass die BaFin früher Bescheid wusste als das BMF über Betrug mit den Wertpapieren ADRs, das sind besondere Papiere, American Depository Receipts, mit denen eben auch Cum-Cum-Deals getrieben wurden, dass der Betrug mit diesen Papieren aufgedeckt werden konnte. Jetzt sollen längerfristig diese Hotspots eingerichtet werden in den verschiedenen Institutionen, um eben den Informationsaustausch da zu verbessern. Die BaFin wusste früher Bescheid über den Betrug mit ADRs als das BMF. Das ist natürlich ein unhaltbarer Zustand und deshalb muss längerfristig besser kommuniziert werden zwischen den Behörden. Auch die IT-Systeme müssen überarbeitet werden. Also wir sind irgendwie im Zeitalter von KI und Algorithmen etc., aber in den Behörden ist das noch nicht so ganz angekommen. Der Finanzföderalismus spielt da auch eine Rolle. Das ist auch ein Problem, weil die Länderfinanzbehörden sich jetzt nicht regelmäßig mit den Bundesbehörden austauschen. Und es geht auch um eben eine Übersicht, eine Zuordnung der Erstattungen, die vorgenommen worden sind. All diese Punkte haben wir von links und haben wir in der Opposition gefordert. Und einige dieser Forderungen sind aufgenommen worden von Seiten von unserem Bundesfinanzminister Herr Scholz. Und ja, wir müssen da dranbleiben und schauen, was jetzt wirklich passiert in den nächsten Monaten, ob diese Forderungen umgesetzt werden, ob wirklich was geschieht. Und da hilft auf jeden Fall öffentlicher Druck und der Druck von links.
Aber Steve, du hast auf jeden Fall völlig recht, wenn man sich anschaut, dass Olaf Scholz und Norbert Walter Borjans in der gleichen Partei sind, dann kann man das eigentlich manchmal selbst nicht glauben und in gewisser Weise verkörpert das auch das Dilemma der SPD, dass Leute wie Norbert Walter Borjans mittlerweile in der absoluten Minderheit sind, also mal unabhängig von den behördlichen Sachen jetzt zu Cum-Cum und Cum-Ex und so weiter, wenn man sich anguckt, wie Olaf Scholz, der ja mit der SPD, mit einem riesen quasi optimistischen Europa-Fokus in die Wahl gegangen ist, jetzt ein Vorhaben für Steuergerechtigkeit nach dem anderen auf der europäischen Ebene nicht befördert, dann ist das schon krass. Und das, ich meine, das wurde ja zum Glück auch ein bisschen berichtet. Manchmal ist ja das, was in Brüssel passiert, hier auch wirklich nicht ausreichend in der Öffentlichkeit. Aber es gab die Finanztransaktionssteuer, für die Deutschland immer war, die jetzt vermutlich eher nicht oder wenn überhaupt nur in einer minimal abgespeckten Version kommen könnte. Es gab diese Digitalsteuer, also die Möglichkeit, endlich Konzerne wie Google etwas besser zu besteuern. Auch da hat sich Deutschland nicht für eingesetzt. Und insbesondere gab es schon lange die Forderung, überhaupt erstmal transparent zu machen, was Konzerne eigentlich grenzüberschreitend bezahlen, also was Konzerne in unterschiedlichen Ländern bezahlen, das sogenannte Public Country-by-Country Reporting. Denn jeder kleine Eckladen muss natürlich hier in Deutschland, wenn er nur in einem Land wirtschaftet, offenlegen, wie viel Gewinne er in dem Land macht, in dem einen, in dem er wirtschaftet, wie viel Steuern er zahlt und wie viel Beschäftigte er hat und so weiter. Aber die großen Konzerne, die müssen das nicht. Die können sozusagen, Apple macht eine aggregierte Bilanz für Europa und da steckt dann drin das Geld, was sie in Deutschland und Frankreich verdienen und die Gewinne, die sie beispielsweise in Irland in der Steueroase ausweisen. Und man kann nicht mal das Ausmaß abschätzen. Und da hat sich die Bundesregierung in der Vergangenheit, aber auch unter Olaf Scholz, gegen engagiert.
Anscheinend auch, weil die Autoindustrie, die deutsche Autoindustrie, auch mit diesen Transferleistungen durch überheblich-rechtliche, also vielleicht sollen wir das alles ein bisschen erklären. Ne? Da gibt es diese Lizenzzahlungen, weil ich habe zum Beispiel einen großen Umsatz in Deutschland, weil Apple zum Beispiel eine Menge Zeugs in einem großen Land wie Deutschland verkauft. Aber die Urheberrechte für die ganzen Dinge, die liegen, wenn ich richtig verstehe, in Irland. Und der Apple Deutschland zahlt an Apple Irland eine Menge Geld, womit jährlich für diese Urheberrechte, womit am Ende Apple Deutschland, was sonst Konzernsteuern zu zahlen hätte, hat einen Gewinn von hoffentlich null. Und das ganze Geld, also die Firma mit dem Gewinn ist Apple Irland, nur Apple Irland, die hat überhaupt keine Steuer zu zahlen in Irland, weil da urheberrechtliche Steuern kaum noch erhoben werden. Habe ich das richtig verstanden?
Im Grundsatz ist das nicht falsch. Ja, du hast recht. Was die Konzerne natürlich versuchen, die haben Teile der Konzerne Tochterfirmen in ganz unterschiedlichen Ländern. Jedes Land hat seine eigenen Steuergesetze und die versuchen natürlich dann so, die Gelder zu verschieben, dass sie am Ende maximal profitieren. Und was du sagst mit den Lizenzgebühren ist ein beliebter Trick. Es gibt andere Tricks, zum Beispiel, dass man sich innerhalb des zwischen unterschiedlichen Konzernteilen Geld leiht, also dass zum Beispiel die Firma in der Steueroase einen Kredit gibt an die Firma in dem Land, wo die Gewinne gemacht werden und dass dann die Zinsen für diesen Kredit im Grunde genommen die verschobenen Gewinne in die Steueroase sind. So gibt es ganz unterschiedliche Strategien. Bei Apple und Google hast du recht, die europäischen Gewinne, die fließen oft nach Irland. Da sind die Steuern schon nur 12%, 12,5% und nicht wie hier ungefähr 30 auf Unternehmensgewinne. Sie fließen dann oft noch weiter von Irland in Länder wie Bermuda, wo dann gar nicht mehr besteuert wird. Man muss sich das auch wie so ein Baukastenprinzip vorstellen. Jede dieser Steueroasen hat so ein bisschen seine Spezialität, was sie anbieten, ein bisschen mehr Anonymität, ein bisschen niedrigere Steuern oder ein bisschen laxere sonstige Regeln. Und die Konzerne, die basteln natürlich nach ihrem quasi Geschäftsaufbau sich dann oft eine Kette zusammen, dass dann das optimale Ergebnis rauskommt. Und das macht es auch nochmal schwieriger, teilweise international das nachzuvollziehen, weil das Geld über so viele unterschiedliche Etappen geht, bis es dann irgendwo in der Steueroase verschwindet. Deswegen ist eigentlich eine probate Möglichkeit, um was dagegen zu tun, wäre eher schon da einzugreifen, wo das Geld abfließt.
Und das ist dieses Country-by-Country-Reporting.
Das Country-by-Country
Reporting ist nicht so sehr ein Mittel, um wirklich Steuerflucht direkt zu bekämpfen, indem es etwa Lizenzgebühren oder sowas oder Abzugsbeschränkungen vornimmt oder ähnliches, sondern es ist vielmehr ein Mittel, um Steuerflucht erstmal aufzudecken. Also es geht darum, erstmal festzustellen, wie sind denn die Umsätze, die Gewinne, die Steuerzahlungen von Konzernen, die über Ländergrenzen hinweg agieren in den verschiedenen Ländern. Also wir reden von Public Country by Country Reporting, also dem, ja, dem Zeigen von eben Konzerndaten, Kennzahlen, um eben erstmal aufzudecken, wie viel wird denn überhaupt wo bezahlt. Und jedes lokale Unternehmen, was in Deutschland tätig ist, veröffentlicht solche Zahlen im Geschäftsbericht. Aber viele Multinationale sind dazu eben nicht verpflichtet. Einige wenige veröffentlichen selber diese Daten, zum Beispiel die Telefonica AG. Und ja, die Gegner dieser Konzerntransparenzinitiative, die sagen häufig, ja, es geht um Geschäftsgeheimnisse, das schadet den Unternehmen, wir verschaffen uns einen Wettbewerbsnachteil, wenn diese Kennzahlen veröffentlicht werden. Dass es aber Unternehmen gibt, die das freiwillig machen, zeigt schon mal, dass es so schlimm ja nicht sein kann. Transparenz ist eigentlich auch was Liberale immer fordern. Also für einen fairen Wettbewerb wäre es ja auch nett, wenn man wüsste, wie Unternehmen so agieren. Das wäre auch für Aktionäre eigentlich interessant oder für Investoren, weil die dann irgendwie ordentlich vergleichen können, was die Unternehmen so leisten. Naja, und die Vergangenheit hat auch gezeigt, dass solche Veröffentlichungen überhaupt nicht schädlich sind, etwa im Banken- und im Rohstoffsektor. Denn da gab es schon Initiativen von der EU, endlich mal aufzuräumen und zu zeigen, wie verhält es sich denn mit den Steuerzahlungen etc. der Banken. Und es gab keine negativen wirtschaftlichen Konsequenzen. Das zeigen Studien der EU, der Kommission. Und ja, deshalb setzen wir uns weiter dafür ein. Leider politisch ist es so, dass diese Verhandlungen zu dieser Initiative, die im Europäischen Parlament sehr eindeutig mit Ja beschieden wurde, jetzt derzeit in den Trilogverhandlungen bzw. im Europäischen Rat stecken bleiben und ja, etwa Deutschland sich da ein bisschen als Blockierer herausstellt, um zum Beispiel die deutsche Exportindustrie zu schützen.
Jetzt, wo Deutschland nicht mehr sich hinter den Briten verstecken können, das war also solche schmutzige Aktionen in Brüssel, das war immer das Geschäft zum Schutz der Konzerne, das waren hauptsächlich die Briten, die immer vorne dabei waren und vielleicht ist das auch ein Grund, warum Deutschland den Brexit so bereut, weil sie sich nicht mehr im Windschatten der wirklich Bösen aus London stecken können. Aber also ich spreche jetzt vielleicht, um es ein bisschen größer anzusehen, also ein wichtiger Punkt, also weil Konkurrenz, also damals in den 80er Jahren mit Thatcher war, ja, wir müssen einfach den freien Wettbewerb haben und das alles regelt sich von selbst. Das war dieses Adam Smith-Grundsatz im Grunde mit dem freien Wettbewerb, dann kommen die Besten durch. Ne? Was wir aber jetzt haben, ist eine Ökonomie, wo ein kleiner Buchladen, der brav alle Steuern hier in Deutschland bezahlen muss und auch alle Mitarbeiter und so, hoffentlich nach deutschem Tarif und so weiter, steht in Konkurrenz mit einem Weltkonzern, Amazon, was irgendwie alles auslagern kann, wo es am billigsten ist, sich besteuern lassen darf, wo es am günstigsten ist. Und überhaupt nicht mit den gleich behandelt wird. Und diese Gleichbehandlung, die ist einfach weg. Und anstatt so wirklich eine produktive Wirtschaft, haben wir ein System von Rentiers, also Leute, die versuchen, nur möglichst viel rauszuquetschen aus dem System, wie Oligarchen, die sich bereichern, anstatt wirklich produktive Marktteilnehmer nach der klassischen Wirtschaftslehre, oder?
Nein, also ich stimme dir ein paar Sachen zu. Erstmal zu Thatcher und vielleicht dem Neoliberalismus, den hat sie ja mit eingeläutet. Die Idee ist nicht so sehr Adam Smith, weil der Neoliberalismus sagt nicht laissez-faire, jeder handelt eigennützig und trägt damit zum Gemeinwohl bei, sondern die Idee des Neoliberalismus ist eine Etablierung der Märkte, also ein politisches Einschreiten nur dafür, dass die Märkte funktionieren. Und ein Wegräumen von Hemmnissen und das unterscheidet sich. Und ich möchte auch Adam Smith in dem Sinne in Schutz nehmen, weil er sehr klar davon ausgeht, dass es eine gewisse Moral bedarf, bevor man überhaupt am Markt teilnimmt. Und Adam Smith tatsächlich auch schon diesen Unterschied macht, den du auch genannt hast, zwischen einer produktiven Tätigkeit und den Rentiers, die im Grunde Wert nicht selber schöpfen, sondern den eigentlich nur abschöpfen. Und das ist natürlich eine Debatte, ist aber auch so schwierig, weil eben gerade die Digitalkonzerne, ja, wie Apple, Amazon, Google, schaffen Werte, die wir noch gar nicht kennen, also die unser Wertverständnis eigentlich ein bisschen herausfordern. Also wir können noch nicht, also es ist schwer, weil es häufig keine vergleichbaren Vermögenswerte gibt und deshalb sind die ja auch so gut daran, sich hinzustellen, als hätten ihre Produkte Allheilmittel in der Hinterhand. Aber ja, in dem Sinne kommt halt gerade bei diesen Konzernen besonders die Diskussion der Digitalsteuer ins Spiel. Und die ist ja derzeit leider erstmal beerdigt auf europäischer Ebene.
Dank Olaf Schäuble. Scholz.
Jein kann man auch wieder mit Ja und Nein beantworten. Also die erste Version, die vorgelegt worden ist zur Digitalsteuer, eine eher umfassende Version, wo man gesagt hat, also Vorschlag der Kommission, der ist erstmal von Scholz nicht begrüßt worden. Und da ging es eigentlich um zwei Konzepte. Einmal eine digitale Betriebsstätte einzurichten, also zu sagen, Unternehmen sind dort tätig, wo etwa Nutzerdaten aggregiert werden. Das ist eine Umformung des Wertschöpfungsbegriffs. Bislang haben wir eben nur Betriebsstätten dort, wo eben wirklich produziert wird. Ja, die zweite Komponente dieser umfassenderen Version war eine temporäre Ausgleichs- oder Übergangssteuer von 3% auf den Gesamtumsatz von Unternehmen, die einen Umsatz von mindestens 750 Euro global beziehungsweise 50 Millionen Euro in der EU haben. Und genau, diese Version ist abgelehnt worden. Dann gab es eine zweite Version in Zusammenarbeit mit Frankreich, also eine abgeschwächte Digitalsteuer, die eben eine europaweite Digitalabgabe von 3% auf nur Werbeeinnahmen vorsah. Und die ist dann aber in den Ratsverhandlungen gescheitert. Jetzt ist es so, dass einige Staaten so eine Steuer national einführen und das ist irgendwo gut und irgendwo bringt es auch wieder neue Probleme mit sich.
Ich würde auch nochmals zu dem Wettbewerb, Steve, was du eben gefragt hast, hat Carmen schon völlig richtig den Unterschied gesagt und wir können natürlich diese riesen Digitalkonzerne, das ist nicht nur ein steuerliches Problem, das ist auch ein steuerliches Problem, weil dadurch, wie sie agieren, ihre Werte, das sind nicht mehr unbedingt Fabriken, sondern das sind oft immaterielle Werte, der Code der Google-Suchmaschine und so weiter, die Apple-Markenrechte. Deswegen hast du völlig recht mit dem Buchladen oder der Bäckerei und Starbucks oder der quasi Lokalzeitung, wo man Werbung schalten kann und Google. Da besteht kein fairer Wettbewerb mehr und das muss man aber natürlich auch in einem größeren Bild sehen und man muss einfach diese Monopolmacht und die automatisch aus dieser auch Plattformtätigkeit zum Beispiel von Konzernen wie Facebook, je mehr Nutzer auf Facebook sind, desto besser. Deswegen wird es bei solchen Fragen, ist es sehr schwer, überhaupt nur so eine Art Markt zu bekommen. Also da muss man noch ganz andere Fragen beantworten, um eine Ökonomie zu schaffen, die letztlich dieses Anhäufen von immensen Gewinnen nicht erlaubt. Und zum Thema Wettbewerb ist eigentlich auch noch ein anderer Punkt wichtig. Und zwar wird ja oft immer argumentiert, jenseits jetzt von den Steuertricks, dass es gut ist, dass die Staaten so im Wettbewerb zueinander stehen. Alle Staaten senken aktuell wieder die Unternehmenssteuern. Trump hat die Unternehmenssteuern gesenkt. Macron senkt die Unternehmenssteuern. Großbritannien senkt die Unternehmenssteuern. Der Industrieverband in Deutschland und die Union und die FDP und andere wünschen sich eine weitere Senkung der Unternehmenssteuern. Und es wird gesagt, hey, das ist doch super, weil die Staaten konkurrieren darum, wer die beste Infrastruktur für den kleinsten Preis zur Verfügung stellen kann. Das ist aber auch aus ökonomischer Theorie eigentlich eine Unsinnsidee, weil letztlich, wenn die Steuern sinken, dann betrifft es nicht nur die Unternehmen, sondern es betrifft alle. Also wir haben quasi Effekte auch auf die Leute, die gar nicht den Preis bezahlen. Und deswegen ist diese gesamte Idee von internationalem Steuerwettbewerb eigentlich ökonomisch auch eine ganz unsinnige Idee. Und man bräuchte da auch, man muss entweder eingreifen bei den Kapitalflüssen über die Grenze, was auch was ist, was uns die EU erschwert hat, oder man muss eben sich auf Mindeststandards einigen und sagen, okay, wir haben zumindest 20% oder 25% Unternehmenssteuer. Und da kann man nicht runtergehen, weil wenn wir das nicht machen, dann gibt es eben auch die Gefahr, dass die Unternehmenssteuer perspektivisch dann ganz verschwindet. Ungarn ist das erste EU-Land, was eine einstellige 9% nur noch hat.
Und da ist, weil, also zurück zu diesem Kommentar mit Adam Smith. Damals in der 80er Jahre, ich war da, ich weiß es noch, ich war sehr jung, aber immerhin Thatcherismus, Neoliberalismus wurde verkauft mit diesem Hinweis auf Adam Smith, dass nur mit Wettbewerb sozusagen, dass man überhaupt effizienter wird. Was das aber in der Praxis hieß, war so eine Kultur von wegen, eigentlich alles, was staatlich ist, ist blöd. Alles, was in der öffentlichen Hand ist, ist blöd. Nur die coolen Jungs aus der privaten Wirtschaft wissen es besser. Und die müssen reinkommen und die müssen so diese Wettbewerbsgedanke, dieses Aufstrebende so reinbringen. Und im Grunde, der Staat soll sich überall zurückziehen. Und das hat dazu geführt, dass im Grunde die private Wirtschaft sehr kräftig an Gesetze mitgewirkt hat und mitberaten soll. Es hat auch zu diesem System jetzt geführt, wo wir globalisierte Märkte haben, aber Nationalstaaten, die oft hilflos dastehen und nur so gegeneinander konkurrieren können, wer am billigsten ist, wer so sich am meisten so auf die Knie fällt vor der Macht des Kapitals. Und dann haben wir noch jetzt eine persönliche Verlinkung auf politischer Ebene zwischen Spitzenpolitiker und Spitzenmenschen in der Wirtschaft. Was können wir überhaupt machen jetzt, um gegen was sich wirklich wie ein Gefilde anfühlt, um uns zu wehren? Wo gibt es die Lichtblicke? Wo kann man überhaupt positiv rangehen? Weil ist genug, kann man auf nationaler Ebene wirklich wirksam vorangehen? Muss man auf internationaler Ebene? Und wenn das immer wieder blockiert wird vom Europäischen Rat, weil einzelne Nationalregierungen ihre Interessen dann verletzen, gibt es überhaupt einen Weg nach vorne?
Ja, es gibt einen Weg nach vorne. Also ich möchte noch einmal kurz was sagen zu der Unproduktivität des Staates, die du gerade schon sehr richtig
hast. Also das war so eine Persiflage. Ich habe persönlich eine Meinung dazu. Da kommen wir noch später dran.
Ja, nee, aber du hast recht in dem Sinne, dass in der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung zum Beispiel der Staat seit jeher als unproduktiv gesehen, wo er auch an den Anfängen, Adam Smith, Ricardo, alle gehen davon aus, dass der Staat eigentlich keine zusätzliche, oder kein Inputfaktor darstellt oder keine produktive Sphäre. Und vielleicht müssen wir einfach diesen Wertbegriff nochmal neu diskutieren. Dazu bietet sich's an, echt mal zu überlegen, was ist uns was wert. Und ein super Buch, was ich dazu neulich gelesen habe, ist von Mariana Mazzucato.
Aber die zeigt im Grunde, dass Forschungsinvestitionen, die von dem Staat kommen, ob es in großen Kriegen ist oder zum Beispiel beim Kennedy Moonshot, als die Raketen zum Mond geschickt haben, dass all diese Entwicklungsgelder, die vom Staat kommen, oft der größte Antreiber waren für wirtschaftliche Entwicklung. Also zum Beispiel, dass der iPhone berühmterweise, da sind so viele Patente vom Pentagon da drin steckt, der iPhone wäre niemals möglich gewesen ohne staatliche Investitionen, um das kurz zusammenzufassen.
Ja, genau, richtig. Und sie diskutiert auch spannend, wer schöpft und wer welchen abschöpft und überlegt sich, ob denn der Bankensektor zum Beispiel produktiv ist. Aber das nur nebenbei, vielleicht.
Wo ist die Hoffnung? Ja, weil wir stehen jetzt, die Haie sind eingezogen und anstatt so Wettbewerb einzuführen, haben sie nur noch so eine Art Oligarchie, was irgendwie Geld nur rausquetscht, wo es nur kann. Wo können wir uns wehren? Auf nationaler Ebene, auf europäischer Ebene, auf internationaler Ebene, wo diese Nationalstaaten so schwach geworden sind vor diese globalisierten Global Player?
Also ich glaube, es ist häufig so, dass die CDU und die SPD häufig darauf verweisen, dass man Lösungen auf europäischer oder internationaler Ebene finden muss. Und das ist insofern richtig und wichtig, weil der Flickenteppich zum Beispiel aus verschiedenen Steuersystemen auch problematisch ist in der Verrechnung und es erschwert die Übersichtlichkeit. Insofern ist das schon immer der bessere gangbare Weg. Nur die Frage ist, was macht man, wenn es eben auf EU-Ebene zum Beispiel nicht funktioniert? Und gerade bei der Digitalsteuer sehen wir, dass Nationalstaaten eigentlich die Karten in der Hand behalten können, wenn sie so eine Steuer selber einführen. So hat es etwa Österreich gestern angekündigt. Also um die aktuelle Bevorzugung von digitaler Werbedienstleistung aufgrund von Nichtsteuerzahlung sozusagen zu korrigieren, wurde da jetzt eine Digitalsteuer eingeführt. Es gibt mehrere Länder, die sowas planen und ja, da kann man national agieren. Und ja, so verhält sich zum Beispiel auch mit der Mindestbesteuerung, die aber übrigens auch auf dem bei der OECD gerade heiß diskutiert wird. Die OECD als Industriestaatenclub findet vielleicht, hoffentlich, in der nächsten Zeit gute Standards für eine Mindestbesteuerung, was uns auch als Lösungskonzept helfen kann, weil es viel weiter greift als zum Beispiel die Digitalsteuer, die es jetzt eben nicht geschafft hat. Genau, bei der Mindestbesteuerung wird es darum gehen, einen gewissen Steuersatz zu garantieren. Also zu sagen, 20% muss ein Unternehmen bezahlen auf seine Gewinne. Und genau, das kann dann mit so einem zweiseitigen Zugriff erfolgen. Also entweder besteuert man im Sitzstaat, wenn in der ausländischen Niederlassung zum Beispiel zu gering besteuert wird, da kann man dann laufend nachbesteuern, oder man besteuert im Absatzmarkt, wenn etwa ins Ausland fließende Zahlungen dort zu gering besteuert werden. Und das kommt dann eben einer Quellensteuer gleich, die man halt als Nationalstaat eben erheben kann. Da reicht es eigentlich, wenn man ein paar willige Staaten hätte. Und natürlich bei so einer Mindestbesteuerung besteht immer so die Gefahr des Race to the Bottom. Also man muss einen gewissen Standard etablieren, der für die Staaten tragbar ist und ja, der funktional gut umsetzbar ist.
Ich würde noch gerne ergänzen, ich meine, Steve, du hast recht, wir hören das immer mit der Globalisierung und der Digitalisierung und natürlich ist das nicht falsch, aber es ist letztlich auch eine Machtfrage und was die Konzerne, um die es geht, sind eben natürlich durch ihre Größe, haben auch eine gewisse Macht und es ist vielleicht schwieriger jetzt für Staaten als in einer Wirtschaft, die eher national organisiert war. Aber man darf auch nicht vergessen, ich meine, wir sitzen in Deutschland als viertgrößter Volkswirtschaft der Welt. Wir haben auch eine Riesenmacht, einfach dadurch, dass diese Konzerne kein Geld verdienen können, wenn sie nicht an die Leute hier verkaufen. Und mit diesem Fund muss man wuchern und man muss sagen, okay, wir stellen unsere Regeln auf und auch Steuerregeln. Und wenn ihr die nicht befolgt, dann könnt ihr hier eben keine Kohle machen. Also da muss man auch einfach meiner Meinung nach deutlich selbstbewusster auftreten. Und die Digitalsteuer ist ein gutes Beispiel und es gibt, ohne jetzt zu sehr in die Details zu gehen, durchaus Möglichkeiten, auch, wie ich eben sagte, bei diesen abfließenden Gewinnen anzusetzen und einfach mehr mehr Welle aufzubauen, zu sagen, okay, die können nicht einfach das Geld rausziehen. Und letztlich ist es aber natürlich so, was kann man machen? Es ist kein Thema, wo man einfach individuell sagen kann, okay, ich kaufe jetzt mal ein bisschen mehr Bio oder ich fahre mehr Bahn und dadurch wird die Welt besser. Es ist letztlich ein Thema, wo wir gemeinsam agieren müssen und wo es Druck auf die Politik braucht, zu sagen, so geht es nicht weiter und wir brauchen eine gerechtere Steuerpolitik letztlich. Deswegen ist es gut, dass es diese Enthüllungen gab und es ist wichtig, dass sich Leute für die Sachen interessieren und diese Geschichten, diese schwierigen Geschichten runterbrechen, damit auch das eingefordert wird von der Politik, dem endlich Einhalt zu gebieten.
Also und dafür sind wir euch total dankbar, dass ihr uns das erklärt. Das ist oft mal ein bisschen schwierig und dann merkt man, das ist eigentlich gar nicht so schwierig und vielleicht immer dieses Gerede, oh, da kann man nichts davon verstehen, ist, weil am Ende die Frage der Gerechtigkeit ist so klar. Und wenn es genügend Leute auf die Straße gehen gegen diese Ungerechtigkeit, glaube ich, ist durchaus die Perspektive, was direkt zu ändern. Und wenn Deutschland tatsächlich ihre Politik in Sachen Steuer und Steuergerechtigkeit ändert, dann ändert sich was in der Welt. Und da gibt es vielleicht große Chancen. Man sieht sogar, es ist möglich, dass ein Sozialist zum Präsidenten werden könnte in den Vereinigten Staaten oder in dem Vereinigten Königreich. Also vielleicht können wir da was machen, weil dass wir jetzt momentan in Zuständen leben, wo jemand der auf Hartz IV angewiesen ist, massiv überwacht wird und sogar wegen Betrug verlangt wird, weil er ein paar Euro irgendwie zugesteckt bekommen hätte von jemandem, wo er das wirklich oder sie das wirklich genötigt hätte, dass das alles so massiv überwacht wird und bestraft wird und gleichzeitig, dass Konzerne und wirklich kriminelles Vorgehen kaum noch geahndet wird, andererseits mit dieser Steuerhinterziehung, ist ein Unding. Und ich glaube, dass dieses Bewusstsein kommt wirklich an bei der Bevölkerung, dass man, das kann man einfach jetzt nicht mehr akzeptieren. Wir werden es sehen. Cristiano Ronaldo, wie geht's ihm mittlerweile nach Panama Papers?
Ganz gut, er war selber nicht in Panama gewesen, aber auf den britischen Jungferninseln. Vielleicht war er auch gar nicht selber da, sondern nur seine Anwälte, die haben seine Firma aufgemacht. Der ist leider auch darum herumgekommen, obwohl er Millionen nicht versteuert hat, wirklich belangt zu werden. Er steht immer noch für Juve auf dem Fußballplatz. Das Gerichtsverfahren in Madrid, war in Madrid gewesen, hätte auch ein bisschen Beigeschmack gehabt, wenn Juve nicht die Champions League gewonnen hätte, weil in Madrid der beste Spieler verknackt wird. Aber zeigt auch nochmal gut, wie da teilweise mit zweierlei Maß gemessen wird, weil letztlich sei die Strafe, die er bekommen hat, auf Bewährung und eine relativ kleine Rückzahlung, war auch nicht so hoch im Vergleich zu den Summen, die er da durch Football Leagues, war das enthüllt worden, auch hinterzogen hatte.
Und ich meine, der Mann kann sehr gut Fußball spielen, aber ich sage mal was, ich glaube, wenn er nur ein Zehntel dessen verdient hätte in seinem Leben, was er verdient hat, da wäre er genauso glücklich gewesen. Und dieses Geld, da kann man echt gut anderswo gebrauchen. Carmen Giovinazzi, Stefan Herweg, vielen, vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Macht weiter, macht eure Arbeit, verbreitet das, macht es verständlich für alle. Bitte, wenn ihr das hört, bitte teilt es. Ihr seid unsere Werbung. Wenn ich das gut finde, dann bitte sagt anderen Bescheid. Wenn ihr noch Verbesserungsvorschläge hättet, wir haben die auch, bitte sagt uns Bescheid. Wir haben auch ein bisschen technische Engpässe gehabt. Wenn es Leute gibt, die sich mit Audio oder Social Media und so weiter gerne dazu stoßen würden, würden gerne mal von euch hören, weil wir merken, wir sind ein bisschen an unseren Grenzen gelangt. Wir hatten auch ein paar Folgen jetzt auf Englisch. Das war keine Absicht, aber das waren wirklich tolle Gäste, Jay McLeavy, Anne Pettifor und Yannis Varoufakis. Und da haben wir die Dinge auf Video gedreht, in der Hoffnung, dass wir sie dann mit deutschen Untertiteln versehen. Aber wir kommen einfach nicht dazu. Wenn es ein fähiger Mensch, der ein bisschen Zeit hat, der gerne mal zum Beispiel die Interviews transkribieren und übersetzen würde für deutsche Untertitel, wären wir super, super, super dankbar. Weil dann wären diese Dinge dann hoffentlich für ein breiteres Publikum verfügbar. Und ansonsten, wie immer, unsere Musik ist von Yannick Blume. Und bitte teilt das überall, weil wir wollen doch eine bessere Politik, eine bessere Welt ist doch möglich. Das war's von Halb 10.